Schießt er übers Ziel hinaus oder nimmt er einfach nur seinen Job ernst? Der Datenschutzbeauftragte des Landes Thüringen, Dr. Lutz Hasse, legt sich schon mal mit einem Generalstaatsanwalt an und dann macht die CDU ein Gutachten über ihn, ob er eigentlich alles richtig macht. Dann könnte ich sagen, naja, wenn ein paar Leute sauer sind, dann macht er vielleicht doch was richtig, denn der politische Streit um die Sache ist ja wichtig. Herr Hasse, Sie haben sich mit dem Generalstaatsanwalt angelegt, das wurde ja sogar als Eklat in der Zeitung beschrieben, ziemlich harte Worte. Man könnte sagen, Sie haben den Generalstaatsanwalt belehrt, er hat Sie zurückbelehrt. Was war der Hintergrund dieser ganzen Geschichte? Ein Geheimnisverratsverfahren und das Bekanntwerden des streng vertraulichen Einsatzbefehls der Thüringer Polizei vor dem Papstbesuch. Und da hatte der MDR Einzelheiten aus dem Papier zitiert und dann war die Frage, wer hat das eigentlich rausgegeben? Welcher Polizeibeamte hat das rausgegeben? Könnte man sagen, eigentlich eine Sache, die Sie nichts angeht, aber wenn dann Landtagsabgeordnete und Polizisten überwacht werden, dann geht sich das schon was an, oder?
Ganz genau. Hier ging es um personenbezogene Daten von Politikern, von einer Mehrzahl von Politikern und von Journalisten, die im Zuge dieses Verfahrens, ich sage mal, verarbeitet wurden. Und da war es eben für den einen oder anderen neu, dass die Strafprozessordnung von mir auch als Rechtsgrundlage dafür gesehen wird, das Recht der informationellen Selbstbestimmung hier der Politiker oder der Journalisten einzuschränken. Und mein Job ist es also, darauf zu achten, ob diese Vorschriften der Strafprozessordnung eingehalten sind oder nicht. Diese Sichtweise war offenbar für den einen oder anderen neu. Das musste geklärt werden. Aber im Nachhinein dieses von Ihnen sogenannten kleinen Eklats, aus meiner Sicht war es gar keiner, es war so ein kräftiger Schlagabtausch, aber mehr war es auch nicht. Aber infolge dieses Schlagabtausches bin ich mit dem Generalstaatsanwalt übereingekommen, dass wir über dieses Feld reden, dass eben auch die Strafprozessordnung, aber auch das Polizeiaufgabengesetz eingehalten werden muss, wenn es darum geht, dieses Recht der informationellen Selbstbestimmung, also selbst über seine Daten zu befinden, was ja in diesem Fall mit dem Handy des Polizeibeamten nicht passiert ist. Da sind ja jetzt einfach Daten von Politikern und auch von Journalisten heruntergezogen und verarbeitet worden in einer Art und Weise, die eben Rechtsfragen aufwirft. Und ich werde mich auch in Kürze dazu äußern.
Sie sagen, das war keine Klar, sondern ein Schlagabtausch. Ich finde aber ein spannender Schlagabtausch und auch, um auch zu verstehen, was Behörden, Ermittlungsbehörden auch dürfen und was sie nicht dürfen. Auch im Sinne einer Aufklärungsgeschichte ist es ja durchaus spannend und da haben Sie gesagt, also der Staatsanwaltschaft ist nicht außerhalb der übrigen Rechtsordnung und ist mithin auch dem Datenschutzrecht unterworfen. Sollte ja eigentlich selbstverständlich sein. Wie ist es dann mit der Immunität von Abgeordneten und von die ist ja eigentlich da. Schränkt die das auch nochmal ein? Den Datenzugriff oder werden Landtagsabgeordnete wie normale Bürger behandelt?
Nein, da gibt es ganz spezielle Vorschriften, sowohl in der Thüringer Verfassung und deckungsgleich auch in der Strafprozessordnung, die sinngemäß ausführen, dass Kommunikationsdaten von Abgeordneten unverzüglich zu löschen sind. Klammer auf, und nicht in irgendwelchen Strafakten zu verarbeiten sind. Klammer
was
zu.
Passiert ist zum Teil und Journalisten werden die auch anders behandelt als andere Bürger?
Ja, die sind allerdings nicht einem solchen Schutz unterworfen wie Politiker. Der ist etwas abgeschwächt, aber im konkreten Fall wird es voraussichtlich auch zur Feststellung der Rechtswidrigkeit durch mich kommen.
Aha, also das heißt, die Staatsanwaltschaft hat da Fehler gemacht, kann man das so sagen?
Da muss man jetzt differenzieren. Die Polizei arbeitet ja sozusagen im Vorfeld, bevor sie die Staatsanwaltschaft informiert. Und da müssen wir auch darauf achten, jetzt das Kind nicht mit dem Bade auszuschütten. Wir müssen gucken, was hat die Polizei gemacht? Klammer auf, was hat sie unter Umständen falsch gemacht? Und was hat die Staatsanwaltschaft richtig gemacht oder wo sind dort Fehler? Da muss man strikt differenzieren. Der Staatsanwalt, der Zuständige, läuft ja nicht ständig hinter den Polizeibeamten her und guckt, was sie da gerade so machen, sondern der kriegt irgendwann die Akte. Ja, und dann ist der Rechtsverstoß vielleicht schon in der Akte drin. Das kann der Staatsanwalt unter Umständen gar nicht mehr verhindern.
Jetzt könnten wir sagen, dieser Hasse läuft jetzt den Polizisten daher und will den Vorschriften machen, was sie zu tun und zu lassen haben. Sie kennen sich ja aber durchaus mit dem Thema aus, denn Sie waren lange Zeit Dozent, Referent an der Polizeischule in Meiningen und haben den Polizeibeamten ja im Grunde den Datenschutz beigebracht und erklärt. Also Sie wissen schon ein bisschen, wovon Sie reden.
Ja, ich denke schon. Also ich war zuständig für die Rechtsausbildung zum Schluss in der Fachhochschule in Meiningen, die Kommissare ausbildet. Und Ja, hätte mir gewünscht, dass mein Unterricht da vielleicht doch ein bisschen mehr gegriffen hätte. Der ein oder andere kommt mir jetzt, meiner ehemaligen Studenten kommt mir jetzt in den Akten wieder, kommt da wieder zum Vorschein.
Nicht richtig aufgepasst.
Und möglicherweise hat er da nicht richtig aufgepasst und muss jetzt noch ein bisschen dazulernen.
Das heißt, die Polizei darf auch nicht alles.
Gerade die Polizei darf nicht alles. Denn es ist eben nicht so, wie vielleicht mancher meint, dass die Polizei alles Menschenmögliche unternehmen darf, um einen Täter oder eine Täterin zu fassen, sondern zulässig ist eben nur das rechtlich Mögliche. Das ist ein großer Unterschied. Deswegen sind ja die Rechtsgrundlagen, ich hatte es schon genannt, Polizeiaufgabengesetz oder Strafprozessordnung, doch nicht so dünne Regelwerke und die Kommentierung dazu, die Rechtsprechung dazu, die muss ein Polizeibeamter und auch ein Staatsanwalt eben kennen. Dass man da einfach alles macht, was gerade so möglich ist. Also auch an Technik. Ich erinnere mal hier an den Toilettenpapierfall. Das erinnert ja so ein bisschen an einen Physik-Experimentierbaukasten, wo jetzt alle mal loslegen und alles austesten, was so geht.
Oder eine Comedy-Sendung. Also das ist ja, da haben wir ja durch für Häme gesorgt. Auf einigen Fernsehsendungen gesagt, also die Thüringer Polizisten überwachen sich selber auf dem Klo. Das geht dann schon fast ins Peinliche.
Das geht ins Peinliche und ich will das jetzt hier auch nicht mehr so vertiefen, wenn es geht.
Ja,
ich werde bei Zeiten dazu berichten, decken wir den Mantel drüber.
Ja, das heißt, ein Polizeibeamter darf nicht einfach ein Handy beschlagnahmen und dann sich Daten runterladen und weiter ermitteln. Da gibt es ganz klare Grenzen.
Das darf er, wenn es rechtlich zulässig ist. Aber da gibt es eben Grenzen, wie Sie sagen, Vorschriften, die müssen eingehalten werden und ich achte drauf. Und das ist auch eben für den einen oder anderen neu, dass der Datenschützer sich da einmischt. Ne?
Sie haben sich eingemischt. Mittlerweile gibt es ja dann Gespräche und möglicherweise Kooperation mit dem Generalstaatsanwalt. Das ist dann auf einer sportlichen Ebene, wo man sagen kann, da bringt dann der politische Streit was und dann lernen auch Leute, die schon Jahre in Amt und Würden sind, auch möglicherweise noch was dazu.
Ja, also ich habe den Generalstaatsanwalt jetzt so kennengelernt. Wir haben uns ein bisschen gezofft, ein bisschen gebasht und jetzt kommen wir zusammen und setzen uns an einen Tisch und wollen die ein oder andere Rechtsfrage klären. Wie ist das so in dem Feld Strafprozessordnung, Datenschutz? Was darf der Datenschützer? Worauf müssen die Staatsanwälte achten? Was dürfen die Polizisten? Denn immerhin ist die Staatsanwaltschaft ja Herrin des Verfahrens, wenn sie denn davon Kenntnis hat. Da denke ich, kommt es zum guten Gesprächen und das wird uns weiterführen. Das muss auch, da darf man nicht jetzt gegenseitig beleidigt sein, sondern wir müssen in der Sache vorankommen und da ist der Weg, wie gesagt, noch nicht zu Ende.
Darf ein Landesamt für Verfassungsschutz denn alles? Dürfen die alle Daten sammeln?
Nein, natürlich auch nicht. Da gibt es das entsprechende Gesetz für den Verfassungsschutz in Thüringen und da gibt es ausdrücklich spezielle Datenschutzvorschriften. In Verbindung auch mit Archivvorschriften, also selbst wenn man der Meinung sein könnte, man dürfe Daten löschen, dann muss man trotzdem nach dem Archivgesetz, was man dazu lesen muss, löschen nur dann, wenn man zuvor die Akten dem Archiv angeboten hat. Und der Archivchef entscheidet dann, welche Akten, Unterlagen ins Archiv übernommen werden und welche nicht. Und nur die nicht übernommen werden vom Archiv, die dürfen dann anschließend gelöscht werden. Da ist das ein oder andere schiefgegangen, aber ich denke, der Zug ist wieder im Gleis.
Der Zug ist wieder im Gleis, aber einiges schiefgegangen, auch unwiderruflich. Standen Ihnen da auch die Haare zu Berge, als Sie im Rahmen des NSU-Skandals und der Aufklärung da Ihre Sicht, Ihr Bild sich gemacht haben?
Na gut, als Datenschützer habe ich ja jetzt nicht mit den strafrechtlichen Inhalten zu tun oder wo etwaige Pannen bei Polizei oder Verfassungsschutz passiert sind, sondern ich muss mich ja beschränken auf den Datenschutz. Und Haare zu Berge, so schnell passiert mir das nicht mehr. Ich bin ja einiges gewohnt. Aber es ist eben einiges schiefgelaufen. Das ist inzwischen aber wieder ins rechte Lot gerückt. Allerdings, wenn Akten geschreddert sind, können wir sie auch nicht wieder herstellen. Eigentlich hätte die ein oder andere Akte zuvor dem Archiv angeboten werden müssen und würde sich jetzt vielleicht noch im Archiv befinden. Tut sie aber nicht mehr, weil sie geschreddert wurde. Ja, das ist dann eben ein bleibender Schaden. Und da muss man gucken, wie es in der Zukunft weitergeht. Ich denke aber, da sind wir auf einem guten Weg.
Wenn ich mich informieren will bei Behörden, was haben die eigentlich für Daten über mich und ich will Daten über andere haben, dann habe ich als Bürger auch das Recht der Informationsfreiheit. Ich kann mir also auch Daten holen und das ist in einem Informationsfreiheitsgesetz geregelt. Das ist sozusagen Ihr neues Aufgabengebiet. Darüber müssen wir auch nochmal reden. Das ist ein spannendes Thema und ein neues Feld auch für Sie gewesen.
Ja, ganz so neu nicht, denn die Bürger haben bereits aus dem Thüringer Datenschutzgesetz heraus einen Anspruch gegenüber Behörden zu erfahren, welche personenbezogenen Daten über sie selbst in Behördenakten oder Dateien gespeichert sind. Das Informationsfreiheitsgesetz schließt jetzt so eine kleine Lücke dahingehend, dass der Bürger auch Daten abfragen kann, die ihn nicht selbst betreffen. Da kommt man natürlich in so eine kleine Konfliktzone, wenn der Bürger etwas wissen will aus einer Akte, die jetzt wiederum personenbezogene Daten Dritter enthält, dann muss ich auch mal vielleicht in dem einen oder anderen Fall gucken, denn das Informationsfreiheitsgesetz sagt, wenn diese personenbezogenen Daten Dritter in der Akte enthalten sind, dann ist dieser Informationsanspruch aus dem Informationsfreiheitsgesetz beschränkt. Das Informationsfreiheitsgesetz enthält überhaupt die ein oder andere Hürde, über die man nach einer gewissen Zeit der Erprobung reden könnte. Das Hamburgische Transparenzgesetz beispielsweise ist da schon ein bisschen weiter als wir hier. Allerdings ist Hamburg auch nicht mit dem Transparenzgesetz auf die Welt gekommen. Das war das Ende eines Prozesses, den wir hier in Thüringen noch ein bisschen zu durchlaufen haben.
Transparente Verwaltung und die Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen, Prozessen und auch den Dingen, die in Ministerien und Ämtern passieren, ist ja eigentlich Ziel einer politischen Willensbildung, zumindest sollte es das Ziel sein. Und im Informationsfreiheitsgesetz wird ja auch geregelt, dass Bürgerinnen und Bürger Informationen erhalten können. Das ist nicht so einfach und ich frage mal, Lutz Hasse, wie weit wir da auf dem Weg sind. Die Grundidee ist ja eigentlich eine gute transparente Strukturen, Nachvollziehbarkeit von politischen Entscheidungen. Aber der Weg dahin ist eigentlich ein steiniger, oder?
Das muss ich hier für Thüringen erst noch herausstellen, denn das Informationsfreiheitsgesetz ist noch recht jung. Ich bin jetzt ja auch zusätzlich Informationsfreiheitsbeauftragter geworden, habe aber von den Bürgern bisher noch wenig Anfragen. Also da sehe ich auch ein Tätigkeitsfeld für mich. Ich muss die Bürger weiter informieren, was sie eigentlich tun können. Und genau wie Sie schon angesprochen haben, ist ja Ziel dieses Gesetzes, die Verwaltung transparent zu gestalten. Und das ist auch kein Selbstzweck, denn diese Transparenz soll dazu dienen, dass die Bürger sich die Informationen beschaffen können, nicht primär um die Verwaltung zu kontrollieren, das ist vielleicht so ein Effekt auch, aber eben auch, um sich eine fundierte Meinung zu bilden. Und ein fundiert informierter Bürger kann sich eben auch fundiert dann äußern. Und das verfolgt eben den Zweck, dass hier der politisch informierte oder überhaupt informierte Bürger auch seine Meinung besser vertreten kann und seine Rechte als Staatsbürger auch besser vertreten kann.
Also heißt nicht immer das Meckern, was machen die da oben, die haben da wieder irgendwas hingesetzt und die Entscheidung getroffen und warum und wie der Hintergrund ist, ist dann oftmals nicht bekannt. Das heißt, da braucht es ja auch ein neues Selbstverständnis der Bürger und Bürger, aber auch ein neues Verständnis von Politik und Transparenz in den Behörden, in den Einrichtungen, die ja eigentlich Dienstleister sein soll, zumindest nach meinem Verständnis, Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger?
Sie sind überwiegend Dienstleister für die Bürgerinnen und Bürger und die Bürgerinnen und Bürger haben jetzt mit Hilfe dieses Vehikels, dieses Werkzeuges, Informationsfreiheitsgesetz, Möglichkeiten, sich Zugang zu verschaffen zu Informationen. Und gut, dieser Zugang ist nicht ganz hürdenfrei, weil das Gesetz enthält Beschränkungen, wenn Sie dran denken, dass es vielleicht um geheimhaltungsbedürftige Angelegenheiten geht, um die Sicherheit des Staates oder gar der ganzen Bundesrepublik Deutschland oder übertragen auf den Unternehmensbereich, wenn es um Geschäftsgeheimnisse, Unternehmensgeheimnisse geht. Dort sind Sperren eingebaut. Man muss sehen, ob diese Hürden zu hoch sind, ob man die runterpegeln kann. Wir müssen mit diesem Gesetz jetzt erstmal einmal umgehen lernen. Aber ich finde es toll, dass es dieses Gesetz gibt. Das gibt es durchaus nicht in allen Bundesländern. Und da ist Thüringen ein bisschen schon voran, muss man sagen. Und wir werden sehen, wie es sich einspielt.
Um das mal ein Beispiel zu machen, wenn ich jetzt wissen will, wie ist das mit dem Erfurter Flughafen? Wem gehört der? Okay, das Land Thüringen hält da die großen Anteile, irgendwie 2%, die Stadt Erfurt. Und da will ich wissen, wie sind die Budgets? Dann kann ich mich ans Verkehrsministerium wenden und sagen, ich möchte da zum Beispiel Zahlen haben. Wie läuft das was ganz konkret? Da muss ich einen Antrag stellen und es entstehen aber keine Kosten für mich.
Sie müssen einen Antrag stellen. Es können Kosten entstehen, wenn unverhältnismäßiger Aufwand betrieben werden muss. Das kann ja passieren, dass man da in die Archive hinabsteigt und mehrere Beamte vielleicht, das verursacht ja auch Kosten. Aber wenn diese Kosten entstehen, dann muss der Bürger zuvor darauf hingewiesen werden. Nicht, dass er hinterher erschlagen wird von einer immensen Rechnung. Und wenn sein Antrag ausnahmsweise, hoffe ich, abschlägig beschieden sein sollte, also dass er keine Informationen bekommt, dann kann er Widerspruch einlegen und den Rechtsweg zu den Verwaltungsgerichten einschlagen. Unabhängig davon aber kann er mich aufsuchen Und da ich ja an einer gewissen Durchschlagskraft des Datenschutz- und Informationsfreiheitsbeauftragten arbeite, kann ich ihm bestimmt in dem einen oder anderen Fall helfen, dass er die Informationen, bevor er den Rechtsweg beschreiten muss, dann vielleicht doch bekommt.
Das heißt, wenn eine Bürgerinitiative, die sich um ein Thema, um eine Baustelle, um irgendwas kümmert, wenn die Informationen will und sie da im Grunde auf Granit beißt und da eben nicht so aufgeklärte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter auf die trifft, dann kann er sich an Sie wenden. Journalisten, für die ist es ja auch wichtig, schnell Informationen zu bekommen, um die Menschen zu informieren. Da sind Sie auch Ansprechpartner?
Gut, wobei die Journalisten natürlich aus dem Pressegesetz noch ihren eigenen Anspruch verfolgen können. Aber im Grundsatz ist es so, wie Sie sagen. Und was vielleicht noch wichtig ist zu erwähnen, wenn man mich aufsucht und ich soll helfen, dann hat das keine aufschiebende Wirkung. Also wenn man den Rechtsweg beschreiten will oder muss sogar, dann wird durch die Anrufung des Informationsfreiheitsbeauftragten werden die Fristen nicht gehemmt. Ich will damit sagen, es war jetzt wieder ein bisschen juristisch, wenn man den Rechtsweg beschreiten will, dann muss man die Fristen für den Widerspruch und für die Klage einhalten, auch wenn man mich anruft. Ich bin sozusagen so ein Plus, was dem Ganzen hoffentlich ein bisschen an Drive verhilft.
Also anrufen heißt jetzt nicht telefonisch unbedingt anrufen, sondern sich mit Ihnen in Verbindung setzen.
Es geht auch telefonisch, per Mail, per Brief, per Fax.
Sie machen auch Weiterbildungsveranstaltungen, gerade für das Thema zu sensibilisieren mit Senioren, mit Schülern. Sie waren in Schulen. Das ist auch Teil Ihrer Aufgabe, aufzuklären und Seminare, Workshops zu machen?
Ja, gut. Habe ich hier und da schon mal gesagt, Schule, Universitäten sind so ein bisschen mein Hobby, weil ich meine, gerade die jungen Leute müssen gleich richtig aufs Pferd gesetzt werden, damit sie mit ihren Daten richtig umgehen. Soziale Netzwerke ist so ein Stichwort. Da wird ein bisschen fahrlässig mit den Daten umgegangen, zum einen. Zum anderen gibt es aber auch Jugendliche, denen ich eigentlich auch nichts mehr beibringen kann. Die sind einfach fit, die wissen beispielsweise bei Facebook, wo sie ihre Sicherheitshäkchen zu setzen haben. Aber manche wissen das eben auch nicht. Ich hatte hier im letzten Jahr Mitte Dezember eine schöne Veranstaltung im Erfurter Rathaus dazu, zu sozialen Netzwerken. 3 Vorträge vormittags, 3 Workshops am Nachmittag. Plätze ausgebucht, die Leute haben gestanden. Und haben hinterher auch Rückmeldungen gegeben, dass ich da auf der Strecke ein bisschen weitermachen soll. Möchte ich auch in diesem Jahr, wenn es geht mit Senioren, das ist so eine Klientel, die oft so ein bisschen ausgeblendet wird, wenn es um soziale Netzwerke geht, aber die sogenannten Silver Surfer, die sind schon mit im Boot. Ich will das jetzt gar nicht ins Lächerliche ziehen, wenn es um Partnersuche geht, wenn ein Partner, Ehepartner vielleicht verstorben ist, dann werden soziale Netzwerke die Partner vermitteln, verstärkt aufgesucht, darüber gibt es Statistiken und möglicherweise besteht auch hier die ein oder andere Gefahr und da möchte ich zusammen mit der Verbraucherschutzzentrale ein bisschen Aufklärung betreiben. Möchte aber auch, wir sind gerade dabei, von den Seniorenverbänden Fragestellungen bekommen, die wir im Zuge dieser Veranstaltung mit behandeln.
Wie fahrlässig ist es, wenn es öffentliche Einrichtungen, auf Parteien, Politiker im Grunde Angebote zum Beispiel bei Facebook machen und mehr oder weniger die Leute auch dahin locken, ohne nochmal darauf hinzuweisen, dass die Daten, wenn ich mich bei diesem sozialen Netzwerk anmelde, nicht zu löschen sind? Das ist ja ein Problem, dass viele Firmen ihren Sitz nicht in Deutschland haben und man die Daten gar nicht löschen kann und der Zugriff von deutschen Behörden gar nicht da ist. Ist das ein Problem?
Ist ein Problem. Ich gebe mal ein Stichwort: Täterfahndung der Polizei auf Facebook. Das ist gerade so ein Thema, das die Datenschutzbeauftragten im ganzen Bund interessiert. Gerade Facebook hat ja seine Server in Irland und in Kalifornien stehen und sie unterwerfen sich auch nicht dem deutschen Recht. Und weil das so ist, können Kontrollbehörden, zum Beispiel die Datenschutzbeauftragten, nicht Zugriff nehmen auf die technischen Einrichtungen, können nicht kontrollieren, ob deutsches Recht eingehalten ist. Das wirft Probleme auf und weil somit auch die Behörden, die Facebook nutzen wollen, das gilt im Grundsatz aber auch für Unternehmen, die verstärkt Facebook oder andere soziale Netzwerke nutzen, wie ich weiß, wenn die dieses Angebot in Anspruch nehmen wollen, können sie nicht garantieren, ob die Sicherheitsvorschriften nach deutschem Recht eingehalten werden oder nicht. Und weil das so ist, habe ich für Thüringen, das ist ja mein Zuständigkeitsbereich, Behörden angeraten, Facebook nicht zu nutzen. Nutzen sie es doch, würden sie von mir beanstandet.
Ah, das, da sagen schon Leute, ist euch klar, was ihr da eigentlich tut, wenn ihr die Leute dahin
ja,
lockt, und dann muss man darauf hinweisen. Kommen wir mal zum Arbeitnehmerdatenschutz. Das war ja auch mal das Thema mit Überwachung von Arbeitnehmern. Ein weites Feld und auch ein kompliziertes Thema. Ist da jetzt eigentlich Ruhe drin oder schwelt das weiter?
Das schwelt weiter. Was man so von Bundesebene hört, ist das neue Beschäftigtendatenschutzgesetz ja gestorben oder aufgehalten, zum Glück. Da sollte es ja keine heimlichen Videoaufnahmen über Arbeitnehmer mehr geben, sondern diesmal öffentliche. Das macht es auch nicht viel besser. Also in so einem Staat, oder ich will es mal so formulieren, wer möchte in so einem Staat leben, wo man als Arbeitnehmer ständig rund um die Uhr aufgenommen wird? Das geht gar nicht aus meiner Sicht. Unverhältnismäßig wäre das. Aber ich will mal ein Beispiel geben. Vorletzte Woche kam ein Arbeitnehmer zu uns, auch zu mir. Der hatte eine ausgebaute Videokamera in den Händen. Das hätte er natürlich nicht machen dürfen. Aber gut, das Kind lag jetzt insoweit im Brunnen. Eine Videokamera mit Mikrofunktion. Und die hatte er ausgebaut aus einem Rauchmelder, der sich wo befand? In der Herrenumkleidekabine. Und in dieser Herrenumkleidekabine gab es noch mehr dieser Anlagen.
Was, in einem Rauchmelder war eine Kamera eigentlich?
Ja, ist schon so, wie ich sage. Und,
ich frage nochmal, weil es
ja, ja klingt. Ja, es ist ein bisschen grotesk jetzt vielleicht, aber das ist live. Der Arbeitnehmer oder die Arbeitnehmer hatten sich schon gewundert, dass die Geschäftsleitung über Dinge informiert war, die sie eigentlich nicht hätte wissen können und auch nicht sollen. Und dann sind sie der Sache mal nachgegangen, haben Erklärungen gesucht und die fanden sich dann in diesen Rauchmeldern, die mit Videokameras mit Mikrofunktion ausgestattet waren.
Das, also Mikrofon, also Audioaufnahmen auch?
Ja, Video und Audio. Und das ist natürlich krass, ist aber in anderer Form leider kein Einzelfall in Thüringen. Die Videoproblematik beschäftigt uns, allerdings nicht nur in Thüringen, sondern bundesweit. Es gibt inzwischen eine extra Arbeitsgruppe, die sich nur mit Video beschäftigt und die sich zusammensetzt aus allen Datenschutzbeauftragten in der Bundesrepublik. Da müssen wir aufpassen, dass wir hier rechtzeitig Einhalt gebieten. Das wird uns noch beschäftigen.
In so einem konkreten Fall, was haben Sie denn da geraten und gemacht? Also erstmal natürlich haben Sie unglaublich geguckt, auch ein bisschen unverständlich, kann ich mir vorstellen, dass sowas tatsächlich möglich ist. Das ist ja versteckte Videoüberwachung in einem Rauchmelder, das ist ja wie im James-Bond-Film.
Ja gut, also wie gesagt, wir Datenschützer sind ja schon einiges gewohnt, das haut uns jetzt nicht um, aber das ist hoffentlich nicht die Spitze eines Eisbergs, sondern soll Einzelfall bleiben. Wir sind, das Verfahren läuft noch, am Überlegen, wie wir da jetzt weiter vorgehen. Ich möchte jetzt nicht zu viele Einzelheiten preisgeben, weil das ist gerade sehr aktuell.
Aber Sie können helfen und helfen da auch und tun was.
Ja, na klar, dafür sind wir ja da.
Das heißt, wenn ich die Vermutung habe, dass da irgendwas läuft, also ich sollte nicht einfach die Kamera ausbauen, aber was, dann komme ich erstmal zu Ihnen und wie geht man da rechtlich sauber vor?
Ach, der Bürger muss da gar nicht rechtlich sauber vorgehen. Einfach anrufen und nicht überrascht sein, wenn ich selber am Telefon bin, das passiert. Ich vermittle dann vielleicht weiter, vielleicht kann ich auch gleich selber helfen. Meistens läuft es so, dass im Anschluss an ein solches Telefonat ich um eine Mail bitte, damit wir sind ja auch eine Behörde, einen Vorgang anlegen können. Das kann auch anonym passieren. Wir müssen dann nur wissen, wo ist die Videokamera installiert, was hat sie für Funktion, vielleicht kann man das schon sehen, in welchen Bereich nimmt sie auf. Das nimmt aber zu, das darf ich schon sagen, die Bürger sind, was die Videoproblematik anbelangt, sensibilisiert offenbar und wir kriegen viele dieser Fälle rein.
Herr Hasse, nun gibt es ja einen Unterschied zwischen dem Datenschutzrecht und dem Strafrecht. Nicht alles, was datenschutzrechtlich relevant ist und gegen Bestimmungen verstößt, muss auch strafrechtlich relevant sein, aber es gibt dann oftmals Überschneidungen. Also ich kann nicht irgendwo, auch wenn es mein Grund und Boden ist, eine Kamera aufstellen und Leute filmen.
Also zunächst einmal ist es so, wie Sie sagen. Eingangs hatte ich ja schon gesagt, wenn man mit personenbezogenen Daten Dritter operiert, muss man eine Rechtsgrundlage dafür haben, auch als Privatperson. Wenn ich natürlich eine Videokamera installiere, um meinen Garten zu überwachen und das Aufnahmefeld beschränkt sich auf meinen Garten, weil vielleicht der Nachbar immer Abfall drüber kippt oder so über den Gartenzaun, dann ist das in Ordnung. Aber so wie personenbezogene Daten Dritter im öffentlichen Verkehrsraum beispielsweise oder auf einem vorbeiführenden Weg aufgenommen oder verarbeitet werden, brauche ich dafür eine Rechtsgrundlage. Und die findet sich im Bundesdatenschutzgesetz. Das gilt für Privatpersonen und für Behörden, die Videoinstallationen betreiben, gilt das Thüringer Datenschutzgesetz. Da müssen diese Vorschriften eingehalten werden. Da gibt es hier und da Ärger, auch mit Privatleuten, die eben ihre Kamera so ausgerichtet haben, dass sie nicht nur den Vorgarten filmt, sondern auch den Fußweg beispielsweise oder sogar den Straßenraum. Und da nehmen wir dann Kontakt auf und sagen, bitte die Zoom-Technik oder die Schwenktechnik so ausrichten, dass nur das eigene Grundstück erfasst ist.
Wenn das den Datenschutz betrifft, Datenschutzrecht ist, sind Sie zuständig. Wenn Sie aber jetzt auf strafrechtlich relevante Dinge stoßen, können Sie da auch Strafantrag stellen oder müssen Sie, dürfen Sie da aktiv werden?
Muss man wieder ein bisschen unterscheiden. Es gibt einmal Ordnungswidrigkeiten und Straftaten. Bei Straftaten verfügt der Datenschutzbeauftragte über ein eigenes Strafantragsrecht. Ich kann also die Staatsanwaltschaft selber einschalten. Ich bin im nicht öffentlichen Bereich, also was Unternehmen anbelangt, Ordnungswidrigkeiten, Verfolgungsbehörde sozusagen. Und da muss ich das Ermessen pflichtgemäß ausüben, wie es immer so schön heißt.
Ermessen pflichtgemäß ausüben?
Ja, das ist jetzt ein bisschen, ist eben Juristendeutsch, kann ich auch nicht drum rum. Das bedeutet, ich kann nicht einfach sagen, wenn eine Ordnungswidrigkeit vorliegt, also ein Verstoß gegen das Datenschutzgesetz, ich verfolge das als Ordnungswidrigkeit oder nicht. Da muss ich mein Ermessen ausüben und in aller Regel, wenn jemand einen Verstoß begangen hat, der Ordnungswidrigkeiten bewährt ist, muss ich in aller Regel auch diese Ordnungswidrigkeit verfolgen. Ich habe natürlich dann Möglichkeiten in der Höhe des Bußgeldes. Allerdings bei Unternehmen geht es bis 300.000 Euro.
Ups.
Das ist schon nicht ohne.
Also das Thema Arbeitnehmerdatenschutz wird uns und Sie weiter verfolgen.
Unbedingt,
ist im Moment
ja.
Sehr aktuell.
Ja, ist aktuell, da bleibe ich dran.
Das ist ja nun jetzt, wir reden jetzt über Landesregelungen. Sie sind der Landesbeauftragte für den Datenschutz. Da gibt es ja die bundeseinheitlichen Regelungen. Wenn Sie sich das jetzt mal parteipolitisch anschauen, Sie sind SPD-Mitglied, können wir sagen, okay, die SPD hat Position, CDU hat Position, da gibt es ja die unterschiedlichen Position. Würde sich im Bund, was den Datenschutz betrifft, was die informationelle Selbstbestimmung betrifft, was ändern, wenn es eine neue Bundesregierung gäbe? Wie sind da die Positionen der SPD? Können Sie das sagen, dass es da Unterschiede bei den Parteien gibt oder ist da ein ähnliches Bewusstsein über den Datenschutz vorhanden?
Das ist natürlich jetzt ein Blick in die Glaskugel. Wie sich die Kräfteverhältnisse im Bund entwickeln, kann ich jetzt nicht voraussagen. Wenn die SPD in der großen Koalition sich wiederfindet, stellt sich das vielleicht anders dar, als wenn eine rot-rot-grüne Koalition zustande kommt. Tja, das ist jetzt wirklich schwierig, was Sie mich da fragen. Ich hoffe.
Das frage ich Sie mal ganz persönlich. Müssten sich Dinge ändern? Ist da Nachholbedarf oder sind die gesetzlichen Regelungen eigentlich so, wie sie sein sollten? Muss sie nur vernünftig anwenden?
Naja, wenn Sie sich das Bundesdatenschutzgesetz anschauen, insbesondere auch zum Beispiel dieses Beschäftigtendatenschutzgesetz, da läuft die SPD ja gerade Sturm gegen den jetzigen Entwurf, beispielsweise diese dauernden Aufnahmen mit Videokameras der Arbeitnehmer. Das würde sicherlich dann vom Tisch sein, nehme ich mal an. Aber wie sich das dann entwickeln wird, diese Prognose kann ich kaum wagen. Ich hoffe, dass es sich alles etwas zugunsten des Datenschutzes entwickeln wird. Aber das ist nur eine Hoffnung.
Ja, die Hoffnung, die müssen Sie ja weiter behalten, dass das Bewusstsein der Menschen zu ihren eigenen Daten sich auch ändert. Das ist ja im Gespräch, hat sich das in dem Jahr, in dem knappen Jahr, seit Sie Datenschutzbeauftragter sind, da tatsächlich was geändert, was getan in der öffentlichen Diskussion, was Sensibilität von Daten betrifft, auch persönlichen Daten?
Also wenn wir es statistisch festmachen, können wir verzeichnen, dass die Bürger sich in verstärktem Maße, aber aus meiner Sicht noch nicht verstärkt genug, direkt an den Datenschutzbeauftragten wenden und ihre Klagen und ihre Probleme vorbringen. Das hat sich verstärkt. Ich hoffe, dass dieser Prozess sich weiterentwickelt. Aber da ist noch Luft nach oben. Ich meine, die Bürger könnten noch ein bisschen mehr auf sich achten.
Auf sich achten und auch das Recht einfordern, Informationen zu bekommen. Denn das ist ja sozusagen der neue Aufgabenfeld, mit dem wir jetzt schließen, wo ich ein bisschen den Appell rausgehört habe. Leute, informieren Sie sich. Wenn Sie was wissen wollen, fragen Sie nach, um nachzuvollziehen, warum Behörden, Politiker, Ministerien so oder so entscheiden. Das ist noch ein Recht, was zu wenig eingefordert wird. Habe ich das so richtig rausgehört?
Haben Sie richtig rausgehört? Ich bin zwar eine Behörde, beziehungsweise meine Mitarbeiter und ich stellen eine Behörde dar, aber die Bürger sollten ihre Scheu, mit Behörden umzugehen, vor allen Dingen mit meiner, unbedingt ablegen. Ich bin für sie da, dafür bin ich gewählt.
Ja. Wie geht das ganz konkret? Also Sie haben gesagt, wir gehen auch schon mal selbst ans Telefon, aber gibt es Sprechzeiten oder wenn man sagt, ich habe eine Bürgerinitiative und ich komme jetzt, also wir hatten ja zum Thema Fracking jetzt da eine Rieseninitiative in ganz Thüringen mal als Beispiel. Es ist eine Initiative, die sich mit einem Thema beschäftigt und die kommen an bestimmte Daten einfach nicht ran. Also stoßen da auf Mauern, beißen auf Granit. Ist es da günstig vorbeizukommen, eine Mail zu schreiben oder wie ist der beste Weg, um sich zu informieren und ob von Ihnen Hilfe zu bekommen?
Also wenn es richtig drängelt, einfach anrufen. Ich bin direkt erreichbar. Wenn ich Zeit habe, telefonieren wir dann ein paar Minuten und dann würden wir einen Gesprächstermin vereinbaren, den ich natürlich nicht immer gleich parat habe. Also es wäre schon gut, wenn wir den vorher vereinbaren und wenn die Bürgerinitiative nicht gleich in meine Büroräume vordringt. So schnell das geht, machen wir einen Termin. Ich habe einen größeren Besprechungsraum und dann beleuchten wir die Problematik und dann geht's los.
Kontaktaufnahme unter thüringen.de und dann einfach nach dem Datenschutzbeauftragten schauen, thüringen.de/datenschutz, relativ einfach zu finden, Termin machen und los geht's.
Genau.
Also die Themen werden uns weiter begleiten. Ich hoffe, dass Sie uns bald wieder besuchen, wenn wir über das ein oder andere Thema dann noch ausführlicher sprechen.
Gut, Anruf genügt.
Ja, wir haben Sie jetzt erstmal kennengelernt. Alles Gute für Ihre Arbeit.
Danke.
Im März machen Sie Ihr Jahr voll, da haben Sie sozusagen ein Jahr hinter sich, da können Sie Resümee ziehen.
Ja.
Vielleicht sehen wir uns und hören uns demnächst wieder. Zu Gast im Studio war der Datenschutzbeauftragte Dr. Lutz Hasse. Ihnen noch einen schönen Tag und danke fürs Kommen.